Wir wurden heute schon eingestimmt auf das Thema der Predigt. Raus aus dem Tempel oder Jesus, der ganz andere. Ich lese uns aus Matthäus 21, die Verse 12 bis 17 vor. Ich lese gerne immer aus der Luther-Übersetzung, weil sich die einprägt. Die kann man leicht auswendig lernen. Ja, andere Übersetzungen sind vielleicht manchmal verständlicher oder genauer. Da heißt es ab Vers 12, und Jesus ging in den Tempel hinein. Und er trieb alle heraus, die Verkäufer, Käufer im Tempel, und stieß auch die Tische der Geldwechsler um und die Stände der Taubenhändler ebenfalls. Und dann sprach er zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen, ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Und es gingen zu ihm Blinde, Lahme im Tempel und er heilte sie. Als aber die hohen Priester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien, Hosianna, dem Sohn Davids, entrüsteten sie sich aber. Und sie sprachen zu ihm, hörst du auch, was diese dir sagen? Jesus antwortete ihnen, ja. Habt ihr nie gelesen, aus dem Munde der Unmündigen und aus dem Munde der Säuglinge hast du dir ein Lob zubereitet? Und er ließ sie stehen und ging zur Stadt hinaus, nach Bethanien und blieb dort über Nacht. Ich weiß nicht, ob mancher vielleicht gedacht hat beim Lesen dieses Textes, was wird er nun wohl darüber sagen? Die Tempelreinigung. Man hat manchmal den Eindruck, manche Texte der Bibel, die meiden wir gerne, weil sie nicht in unser Denken hineinpassen, in unser frommes Denken. Und das ist so ein Abschnitt der Bibel, der ist ganz ähnlich. Ist es nicht in Wirklichkeit so, und das geht ja ganz automatisch, das merkt man manchmal gar nicht. Je länger wir mit Jesus Christus leben, je länger wir mit Gott in Beziehung sind, umso stärker wird das in unserem Leben. Wir machen uns in unserem Hinterkopf, darf ich es mal so sagen, ein Bild davon, so wie Jesus sein muss und wir uns gefällt. Das war ja eigentlich auch das Problem in der ganzen Passionsgeschichte. Die Menschen, auch die Jünger, hatten ihre Vorstellung von Jesus und er hat sie nicht erfüllt. Denk an Lukas 24, an die Emmaus-Jünger. Wir aber hofften, er würde jetzt die Römer vertreiben und so weiter. Wir haben im Gottesdienst am letzten Sonntag von Micky Wiese da schon einiges drüber gehört. Aber sie wurden enttäuscht, mussten feststellen, nein, Jesus ist anders, ist der ganz andere. Wir machen uns ein Bildnis von Gott. Und wir wissen, dass es schon im Alten Testament heißt, du sollst dir kein Bildnis machen. Wir schaffen einen Bilderrahmen und ich habe es hier mal versucht, durch eine Grafik deutlich zu machen. Und da sperren wir dann unseren Gott ein. Und er darf doch nicht aus den Rahmen fallen, nicht wahr? Und wenn wir diesen Text lesen, da hat man den Eindruck, da sprengt Jesus den Rahmen. Ich denke an Pfarrer Klaus Eickhoff, den ich in meiner Zeit in Österreich gut kennengelernt habe, der einmal sagte, die Irrlehre der Harmlosigkeit ist das Problem der Christen in unserer Zeit. Wir haben uns einen harmlosen Gott gebastelt in unserem Denken. Und der Gott, den es wirklich gibt, der sprengt diesen Rahmen. Dieser Text zeugt es. Wenn Jesus so im Tempel auftritt, dann wird deutlich, er sprengt unser Bild von Gott. Er ist nochmal der ganz andere. Vielen von uns ist es ja bewusst, was Albert Einstein mal über Gott sagte. Er sagte, Gott würfelt nicht. Daraufhin hat ein Physiker, der bei ihm war und mit ihm diskutiert hat, gesagt: Hören Sie doch auf, Gott Vorschriften zu machen. Das ist nicht manchmal unser Problem? War das nicht auch das Problem der Jünger in der Passionsgeschichte? Wir machen Gott Vorschriften. So wie unser Bild aussieht, so müsste er sein. Unser Gottesbild. Aber sind wir offen, dass Gott dieses Bild prägen kann und darf? Darf er den Rahmen sprengen? Darf er noch größer sein, als wir uns das vorstellen und bisher vorgestellt haben? Wir leben mit einem großen Gott. Ich weiß selber, ein Lied davon zu singen. Als ich anfing, mit Jesus Christus zu leben, habe ich natürlich viel die Bibel gelesen. Und dann bin ich an einer Stelle im Römerbrief stecken geblieben, wo ich dachte, nein, das kann es ja nicht sein. Wenn dort steht, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst und. Habe die Bibel beiseite gelegt und habe gedacht, Schluss damit, da bist du einer verkehrten Sache auf den Leim gegangen. Und dann habe ich Folgendes festgestellt die nächsten Tage. Von diesem Jesus Christus komme ich nicht mehr los. Ich werde nie fertig mit ihm. Und dann ist mir ein Licht aufgegangen. Wenn Gott Gott ist, dann muss es ja so sein, dass er mein Denken sprengt. Wenn wir heute, wie wir zusammensitzen, den Auftrag hätten, eine Bibel zu schreiben, wir hätten viele Dinge, die in der Bibel stehen, garantiert nicht hineingeschrieben. Wir hätten alles schön logisch, verständlich erklärt, sodass sich unser Christentum gut verkaufen lässt, nicht wahr? Aber weil Gott Gott ist und weil dieses Buch es mit Gott zu tun hat, darum ist es so, wie es in Jesaja 55 steht, da sagt Gott, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Denn so hoch der Himmel ist über der Erde, sind meine Gedanken höher als eure Gedanken. Einen Gott, den ich in mein Gedankenkonzept einsperren kann. Ein Gott, den ich kalkulieren kann, mit dem ich umspringen kann, wie ich will. Und den ich auch vor meinen Karren spannen kann. Das ist kein Gott. Das ist nicht der Gott. Der lebendige Gott, der alle Rahmen sprengt. Wenn es im Alten Testament in 1. Könige 8 heißt, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Und dann habe ich angefangen damals, diesen großen Gott weiter zu vertrauen. Habe entdeckt, Gott richtet sich nicht nach mir, nach meinen kleinen menschlichen Gedanken und Vorstellungen. Ich muss mich nach ihm ausrichten. Er sprengt den Rahmen. Und es gibt ein Buch mit dem Titel Ist dein Gott groß genug, wenn das und das und das geschieht? Und der frühere Leiter der Liebenzeller Mission, Pfarrer Wolfsberger, hat einmal gesagt, das, was die Menschen, die nicht an Gott glauben in unserer Welt, von uns Christen erwarten. Sie erwarten von uns, dass wir Menschen sind, die einen Gott kennen, der größer ist als alle Probleme dieser Welt. Das ist dieser Gott, an den wir glauben. Ist kein kleiner Gott, den wir uns selbst gebastelt haben, das Bild von Gott, das wir vielleicht haben. Und Jesus führt uns damit weiter im Glauben an ihn. Er wird immer noch größer. Er sprengt immer wieder den Rahmen und macht deutlich, wer er ist. Ich habe in einem Buch den Satz gelesen und er hat sich bei mir eingeprägt. Die Logik zerbricht an der Liebe Gottes. 1. Korinther 1, Vers 18. Das Wort vom Kreuz, wir gehen auf Karfreitag zu, ist für viele Torheit, Dummheit. Das Wort vom Kreuz ist ein Ärgernis, ein Skandal, weil wir das nicht in den Griff bekommen, weil wir das nicht verstehen können. Wir können ja nicht mal menschliche Liebe in allen Facetten begreifen und verstehen. David Michael Brecht schreibt, deutscher Philosoph, der schreibt das Buch Liebe, ein unordentliches Gefühl. Und er kommt zu dem Schluss, was ein Liederdichter in einem alten Lied sagt. Wo kommt das her? Warum geschieht's? Wir können es nicht begreifen, dass der sich in die verliebt oder sie in den. Was geschieht denn da? Dass sich Eltern für ihr Kind aufopfern, was ist das denn? Ist das logisch zu verstehen? Bevor ich geheiratet habe, hat mir mal einer vorgerechnet, dass Heiraten ja eigentlich ein Verlustgeschäft ist. Hat das alles aufgelistet. Aber warum heiraten wir dann doch? Es ist Liebe. Die Logik, unser Denken zerbricht an der Liebe Gottes. Und da, wo Gott meine Vorstellungen sprengt, da, wo ich Gott in der Bibel nicht verstehen kann, da hat das in der Regel mit Liebe zu tun, mit seiner Liebe zu uns Menschen, die wir letztlich in allem nicht verstehen können. Also dieser Text schildert uns Jesus, wie er wirklich ist. Er sprengt vielleicht dieses Bild von diesem harmlosen Gott, den wir uns zurechtgebastelt haben. Diesen harmlosen Gott, mit dem wir umspringen können, wie wir sind, wie wir wollen. Er ist vielleicht ganz, ganz anders. Aber es ist ein Gott, von dem es heißt, er ist Liebe, im tiefsten Wesen Liebe. Und worum es hier geht, diese Geschichte im Tempel, zieht sich ja in gewisser Weise durch die ganze Bibel. Schon im Alten Testament. Da geht es um die Stiftshütte. Und die Stiftshütte wird manches Mal als Wohnung bezeichnet. Da will Gott bei den Menschen wohnen. Man hat den Eindruck, der lebendige Gott hat solche Sehnsucht nach dir und mir, dass er bei uns Menschen wohnen will. Eine Wohngemeinschaft mit uns. Und in Johannes 1, Vers 14, da steht über das Kommen Jesu, das ewige Wort Gottes, die Information Gottes, dieser lebendige Gott, der die Welt geschaffen hat, der ist Mensch geworden und wohnte unter uns. Gott sehnt sich nach uns Menschen. Sonst wird nicht in der Bibel stehen, dass Gott sagt, ich strecke meine Hände aus den ganzen Tag. Nach ungehorsamen und sündigen Menschen, nach dir und mir. Gott hat Sehnsucht. Und im Epheserbrief im Neuen Testament, da heißt dann, wir sind Gottes Hausgenossen. Und wie schön sind die Worte aus Psalm 24, da heißt es, Psalm 84, wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Der Tempel ist also die Wohnung Gottes. Da, wo Gott bei uns Menschen wohnt. Und im Psalm 73 ein Mann, Asaf, der nicht mehr zurechtkam mit Gott. Der sagt, ich habe nachgedacht und ich wollte es begreifen. Ich wollte diesen Gott verstehen. Ist er nicht ungerecht in meinem Leben? Darf er denn so sein, wie er ist? Und er sagt, es war mir zu schwer, das zu verstehen. Ich konnte es nicht fassen. Steht in der Bibel. Und dann kommt der Satz, bis ich ging ins Heiligtum, in den Tempel. Bis ich in die Nähe Gottes ging. Und da konnte ich auf einmal wieder Durchblick bekommen. Wieder aufschauen zu ihm und ihm neu vertrauen. Und im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, Kapitel 21, da wird uns ja eine wunderbare Schau, eine Vision geschenkt, die alles in den Schatten stellt. Ich habe diesen Text Johannes 21 manchmal gelesen, vom neuen Himmel und der neuen Erde. Und habe gedacht, Wenn nur das sind, wenn ich nur dieses Kapitel von Gott wüsste, dann müsste ich schon an ihn glauben. Weil das so großartig und so wunderbar ist, dass es alles in den Schatten stellt. Das haben nicht Menschen aus ihren eigenen Gedanken herausgeschrieben. Und in Offenbarung 21, da wird diese Vision, diese Schau vom Ziel, das Gott mit der Menschheit hat, und dieses Ziel wird er erreichen, hundertprozentig beschrieben, und da heißt es: Und der lebendige Gott wird bei ihnen wohnen. Auch da wieder dieses Wohnen. Gott will bei uns wohnen, will enge Gemeinschaft mit uns haben. Was für ein heiliger, großartiger Gott. Und das, was Jesus hier tut, bei der Tempelreinigung, es soll ja, er sagt, mein Haus soll ein Bethaus sein. Ein Ort, in dem Gott mit uns Menschen Gemeinschaft hat, mit dem wir mit ihm unterwegs sind. Ein Ort, an dem wir seine Liebe erfahren und immer neu erfassen. Das hat er sich mit dem Tempel gedacht. Und im Neuen Testament steht dann in Apostelgeschichte 16, Gott wohnt nicht mehr in Tempeln, die mit Menschenhänden gemacht sind. Und Salomo sagt es ja schon, was sollen wir dir denn für ein Haus bauen? Die ganze Welt gehört dir. Sondern dort, wo Jesus aufgenommen wird, da ist dieser Tempel. Da ist diese Gemeinschaft mit Gott auch in der Gemeinde. Und da soll alles andere keinen Platz haben. Den Menschen dort, denen ging es um Gewinn, Profit, um ihr eigenes Geschäft, nicht wahr? Dazu haben sie den Tempel auch benutzt. Ich möchte jetzt nicht über andere urteilen, aber in einer Gemeinde, in der ich war, da haben zwei Leute angefangen, das Gemeindeleben mit ihrem Geschäft zu verbinden. Haben Dinge verkauft, Geschäfte gemacht. Ich muss dran denken. Und trotzdem müssen wir vorsichtig sein, darüber gleich vorschnell zu urteilen. Ganz gewiss. Aber das war ähnlich bei den Menschen damals im Tempel. Bei den Menschen, die Jesus hinausgetrieben hat. Darum geht es nicht. Oder wie oft sind wir in der Gemeinde mit Christen beieinander? Und das geht uns ums Ansehen, um unser frommes Image, nicht wahr? Dann vergleicht man miteinander. Ja, der ist bestimmt ein bisschen frommer als ich. Und wenn wir im Hinterkopf so eine Rangliste haben, vielleicht ist es so, dass du schlecht abschneidest im Vergleich zu einander. Ich kenne das aus dem eigenen Leben. Den einen bist du zu charismatisch, den anderen zu biblisch, den anderen wieder anders. Das kann schon sein. Ich habe schon manchmal an dieses Märchen gedacht. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der Frömmste im ganzen Land? Wenn einer unserer Lehrer im Seminar in Tabor sagte, Brüder, werd bloß nicht fromm, hat er das wahrscheinlich gemeint damit. Dass wir Menschen sind, die mit Jesus leben, echt und ehrlich. Und die keine fromme Schau abziehen müssen. Vielleicht ist das auch der Punkt, den Jesus damit meint. Oder Machtstreben in der Gemeinde. Jemand hat es mal so gesagt, viele Menschen erreichen in der Gemeinde als Mitarbeiter, als leitende Mitarbeiter einen Status, den sie normal im Leben nie erreichen würden. Und dann gibt es diese Streitereien. Wer hat hier das Sagen? Wer hat hier die Macht? Ich weiß ein Lied davon zu singen. Ich kann mich an einen Leitungskreis erinnern, da waren wir mit 8 Leuten, großer Leitungskreis. Und es war eine Situation, ich habe es manchmal nicht mehr ausgehalten, dabei zu sein. Der eine wusste etwas, der nächste wusste es besser. und der dritte noch mal besser und so weiter. Und dann ging es so weiter. Und manchmal war es eine Diskutiererei, wo man den Eindruck hat, worum geht es uns eigentlich? Ums Recht haben? Das sind vielleicht die Dinge, die heute noch ähnlich sind. Es werden keine Tauben mehr verkauft in der Gemeinde, das sicher nicht. Dass Jesus die Hauptsache bleibt in unseren Gemeinden, im persönlichen Leben. Im Kolosser 1, Vers 16, da heißt es, schreibt Paulus, es muss so sein, dass er in allen Dingen den Vorrang hat. Dass er die Mitte ist, um den es geht. Und wir haben in Babenhausen in der Gemeinde, wo ich 15 Jahre als Pastor gearbeitet habe, dreimal eine Gemeindeanalyse und Gemeindeberatung durchgeführt. Haben einen Berater von auswärts geholt und er soll mal schauen, was bei uns los ist, was wir tun müssen. War gut so. Und eines Tages hat er uns gefragt, uns als Leitungskreis. Er sagte, wie viel Zeit habt ihr fürs Gebet, für die Gemeinschaft mit Jesus? Und wie viel Zeit braucht ihr für organisatorische Dinge? Ich möchte da nichts schlecht machen. Man kann ohne Organisation, Gemeinde nicht leben. Es muss sein. Und Gott ist auch ein Gott der Ordnung, nicht ein Gott der Unordnung, so heißt es in 1. Korinther 14. Jawohl. Aber es stellt sich schon die Frage, mein Tun, unser Gemeindebetrieb darf niemals ihn verdrängen. Mein Haus soll ein Bethaus sein. Dass wir diese Gemeinschaft mit Gott wieder neu entdecken. Dazu steht dieser Text in der Bibel. Und im Psalm 92, da heißt es, die gepflanzt sind im Hause des Herrn, in der Gemeinschaft mit Gott, verwurzelt sind. Die Menschen, in deren Leben das ein und alles ist, bei denen sich alles um ihn dreht, im Kleinen wie im Großen, Organisation und Freizeit, und Familie und Gemeinde und alles, was unser Leben ausmacht, rund um die Uhr. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn. Die werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen, also blühen. Christsein, da blüht etwas auf im Leben, durch die Gegenwart Jesu. Und darüber hat der Liederdichter Paul Gerhard ein Lied gedichtet, Erwähle mich zum Paradies. Dies zum Paradies, so sagt das Altdeutsch. Wähle mich zum Paradies. Und lass mich bis zur letzten Reise, an Leib und Seele grünen. Das steht hier. Und dann geht es weiter. Und wenn sie gleich alt werden, werden sie dennoch fruchtbar und frisch sein. Dieses Leben mit Jesus, die Gemeinschaft mit ihm, ist das größte Geschenk, was wir Christen haben in dieser Welt. Ist das, was unser Christsein auch anziehend macht für Menschen, die Jesus nicht kennen. Mein Haus soll ein Bethaus sein. Sein Haus, die Gemeinschaft mit Gott. Gott sehnt sich nach dir und mir. Du darfst hineintreten in diese Gemeinschaft mit Jesus. Heute, hier und jetzt. Nicht irgendwann. Wenn du besser geworden bist, wenn du dich ein bisschen angestrengt hast, sondern heute muss ich bei dir einkehren, sagt Jesus. Gott sehnt sich nach dir und mir. Und die Gemeinschaft mit ihm ist das Größte, das Schönste, was wir haben als Christen. Amen.